Wir gehen, kommen direkt zum nächsten Vortrag und damit in die Gegenwart. Und ich darf den Herrn Dr. Bernd Schreiner vorstellen. Wir werden dann im Anschluss an beide Vorträge eine Diskussionsmöglichkeit haben. Herr Oberarzt Dr. Bernd Schreiner ist Chefarzt und ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Niederösterreich, und er ist auch Oberarzt für Anästhesie im SMZ Ost. Bitte sehr.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung, in diesem ehrwürdigen Haus hier einen Vortrag halten zu dürfen. Ich gestehe, ich bin kein Historiker. Ich kann hier leider nicht mithalten mit der Fachexpertise. Auch meine Geschichte Matura, glaube ich, ist ja viel zu wenig, um da mitreden zu dürfen. Aber ich darf Ihnen ein bisschen einen Ausblick geben oder ein bisschen erklären, wie die Medizin oder die Rettungsmedizin ist, in der ich seit fast 30 Jahren tätig bin. Ich wohne im Bundesland Niederösterreich, bin dort verantwortlich jetzt als ärztlicher Leiter für den Rettungsdienst, und da müssen wir uns einmal das Bundesland Niederösterreich anschauen. Grob kann man sagen 200 mal 200 Kilometer. Wir haben ca. 1,7 Millionen Einwohner zu versorgen, und die Gesellschaft hat sich schon es zur Aufgabe gemacht, nicht nur im Ballungszentrum rechtzeitig medizinische Hilfe zu leisten, sondern natürlich auch in entlegenen Gebieten. Wir reden hier von Gebieten, wo 27 Einwohner pro Quadratkilometer wohnen, und Sie sehen, das ist schon ein großer Spagat, den wir machen müssen in ländlichen Gebieten, um hier Eintreffzeiten richtig stellen zu können, wo wir doch auch in 10, 15 Minuten wollen, dass professionelle Hilfe beim Patienten anlangt. Wie machen wir das? Wir haben eine Summe oder eine Unsumme an Ressourcen, die wir hier aufstellen heutzutage. Wir haben 50 RTWCs, 74 RTWs und so weiter. Das sind gewisse Kategorien von Rettungswegen, die wir haben. Wir haben 32 NEF, das sind Notarzteinsatzfahrzeuge, also da sind Notärzte drauf, ebenso 4 Notarzthubschrauber. Also Sie sehen, sogar 36 Ressourcen mit Ärzten sind zuständig, um das Bundesland Niederösterreich und natürlich auch der eine Hubschrauber, auch Wien, zu versorgen. Wir haben am Tag um die 2.800 Transporte in Niederösterreich im Rettungs- und Krankentransport. Wir hatten in Spitzenzeiten, so wie Covid ein bisschen so am Ausklingen war, bis zu 4.300 Transporte am Tag. Das ist natürlich irre und das ist Wahnsinn, weil das bringt jedes System irgendwann einmal an die Grenzen. So wie man früher eher propagiert hat, das fahren Sie doch lieber mit dem Rettungsdienst oder dem Krankentransport, wird man jetzt eher übergehen müssen und wieder sagen müssen, naja, vielleicht versuchen Sie doch selbst auch ins Krankenhaus zu kommen, oder Sie können jemanden bitten, der Sie dorthin führt, weil wir mittlerweile auch Bagatellerkrankungen, Bagatellverletzungen führen, wo sich selbst am Land früher niemand getraut hätte, jetzt die Rettung zu rufen. Ist das heute eigentlich obligat, dass man die Rettung ruft. Zum Vergleich, Wien hat ungefähr 4.600 Einwohner pro Quadratkilometer. Also hier können ganz andere Konzepte greifen, als wie die wir hier in einem Flächenbundesland haben. Mit welchen Personalressourcen machen wir das? Personal, die Kollegin Angeta hat das ja sehr schön angesprochen, Dienstpläne zu füllen war schon damals ein Problem. Wir kämpfen damit jeden Tag. Die Gazetten sind voll mit Problemen aus dem Gesundheitssystem in Österreich. Wir haben ca. 200 systemrelevante Notärztinnen und Notärzte, die auf den Stützpunkten arbeiten. Teilweise kommen sie aus der Landesgesundheitsagentur. Wir haben aber sehr viele auch freiberufliche Kollegen und Kolleginnen, die hier tätig sind. Die werden immer weniger. Also die Ärzte werden weniger, die hier tätig werden. Eine Zahl aus 2022, dann sind ca. 45 Kolleginnen und Kollegen in Ausbildung zum Notarzt. Das ist natürlich viel zu wenig, um hier auch den Nachwuchs sicherzustellen. Aus 23, eine Zahl der Ärztekammer, ca. 100 Personen haben österreichweit nur die Prüfung bestanden oder sind zur Prüfung angetreten. Und wir wissen nicht, ob die Kollegen überhaupt auch dann tätig werden wollen als Notärztinnen und als Notärzte. Also das ist eine Zahl, die zu wenig ist, um die Ressourcen zu besetzen, die wir bis jetzt besetzt haben. Parallel dazu wurde in den letzten Jahren schon in Niederösterreich erkannt, dass wir die Qualität der Notfallsanitäterinnen oder generell der Sanitäterinnen und Sanitäter deutlich erhöhen müssen. Wir haben da vor 5, 6 Jahren deutlich angezogen und haben quasi die Ausbildung ausgeweitet. Sie ist komplexer geworden und intensiver geworden. Und das hat uns ein bisschen auch geholfen, quasi Ressourcen zu schaffen, um auch Notarztmittel zu entlasten und dorthin zu bringen, wo wir sie brauchen. Wenn das nicht funktioniert, dann haben Sie solche Schlagzeilen. Das Problem ist in der Medizin oder wie in vielen anderen Themen, dass die Sache immer in der ersten Zehntelsekunde verlassen wird und wir uns auf einer Emotionsebene befinden und hier wird dann groß argumentiert und wir kommen immer wieder schwer zurück in die Sachebene. Was sind so Lösungen, die wir uns überlegt haben oder die, an denen wir arbeiten? Wir müssen versuchen, wenn Ressourcen knapper werden, dass wir die Effizienz steigern. Wir können es uns nicht leisten, Notärztinnen und Notärzte quer durchs Land zu schicken, die bei Patienten sind, die in Wahrheit keinen Notarzt bedürfen. Wir müssen hier schauen, dass wir effizienter werden und die Leute wirklich zielgerichtet dahin bringen. Da gibt es unzählige Versuche durch die Leitstellensysteme, Abfragesysteme und dergleichen. Wir bauen das RTW-System aus. RTW steht für den Rettungstransportwagen, der primär für den Notfall vorgesehen ist. Der NFS ist der Notfallsanitäter und NKVs sind so Notkompetenzen, die die machen dürfen. Wir müssen schauen, dass wir den kritischen Notfallpatienten, dass wir dorthin einen qualifizierten Notarzt hinbringen. Und für alle anderen Notfallpatienten reicht es durchaus, notärztliches Wissen hinzubekommen. Und da spielt uns die Technik natürlich eine große Unterstützung und hier kommt die Telemedizin ins Spiel. Hier sehen Sie grob eine Verteilung, wo der Versuch gestartet wurde, effizienter zu werden. Die Leitstelle Niederösterreich hat gemeinsam mit uns die Ausrückeordnung umgestellt und so konnte selbst im ersten Halbjahr 23 von den Alarmierungen der Notarztmittel eine Reduzierung um 27% erreicht werden. Das ist eine gewaltige Zahl. Das sind 7000 Alarmierungen, die die Notarztmittel weniger haben in Niederösterreich, wo die Menschen aber trotzdem anrufen. Also es muss jemand hinfahren, sich um den Patienten kümmern, aber es ist in dem Fall halt kein Notarztmittel und das kann bereits durch unsere Sanitäterinnen und Sanitäter bewerkstelligt werden. Sie sehen hier die Aufteilung in dieser Grafik, das ist das NACA-Score, da geht es um den Schweregrad der Erkrankung oder der Verletzung. NACA 1 ist quasi eine geringfügige Störung, da steigert sich bis zu NACA 7, was der Tod ist. Im Regelfall NACA 1 bis 3, das sind geringfügige Störungen bis zur stationären Aufnahme im Krankenhaus oder ambulante Abklärung und das machen doch sehr viel der Einsätze auch heute noch aus. Also ca. 60% der Notarzteinsätze sind Einsätze, wo ich sage, naja, da ist jetzt ein Notarzt nicht wirklich vonnöten. Was brauchen wir jetzt alles für ein Telenotarztsystem? Wir brauchen einen, wie man da hinten sieht, einfach einen Schreibtisch mit einem Computer und einer guten Internetverbindung, das war's. Unser Konzept ist, dass der Telenotarzt nicht irgendwo in einem Spital oder in einer Leitstelle oder sonst irgendwo sitzt, sondern dass er im Endeffekt zu Hause sitzt und von dort aus bereit ist, quasi unsere Kolleginnen und Kollegen draußen zu unterstützen. Der Ansatz ist, wir müssen in Zeiten, wo eine Generation ist, wo es sehr viel um Thema Teilzeit geht, Familie geht und so weiter, wir müssen uns auch ein bisschen neu erfinden und schauen, wo können wir die Arbeitskraft abholen. Wo ist jemand bereit, uns noch zu unterstützen? Und da kann uns die Technik durchaus ein bisschen helfen. Und wir sehen es auch heute in einer Hybridveranstaltung, dass viele dabei sein wollen, aber vielleicht es nicht her schaffen. Und die Technik, der Technik sei Dank, funktioniert das sehr ausgezeichnet. Und das nutzen wir auch hier in diesem System. Die aktuelle Technik, wir haben ein System vom Corpus Mission. Das hat deswegen zu tun, weil sich Niederösterreich vor einigen Jahren entschieden hat, diese Geräte auf den Notarzteinsatzmittel vorzuhalten und da gibt es eine Software dahinter, die kann das abbilden. Da geht es auch darum, es müssen gewisse Dinge eingehalten werden, das ist als Medizinprodukt zertifiziert, da geht es um verschlüsselte Datenübertragung, dass der Datenschutz gewährleistet ist und so weiter. Also das sind alles Dinge, die das Ding erfüllt. Es sind auch keine amerikanischen Server ins Spiel, sondern das ist eine deutsche Firma und von dem her haben wir da gute Erfahrungen. So arbeiten unsere Notfallsanitäter, das war also der nächste Punkt. Wir haben Algorithmen für das erstellt, was viele Rettungsorganisationen machen und auch haben. Wir sind die einzige Rettungsorganisation in Österreich, die diese Algorithmen auch offen und transparent offenlegt, von jeder Mann und jeder Frau abrufbar unter diesem Link, wo wir quasi unser Wissen mit der gesamten Welt teilen und auch hoffen, dass, sollten wir irgendwann einen Fehler eingebaut haben, dass sie auch bei uns melden und sagen, da habt ihr euch irgendwo vertippt. Der Vorteil ist für unsere Kolleginnen und Kollegen da draußen, es ist tagesaktuell. Wenn ein Sanitäter das eröffnet oder eine Sanitäterin, dann weiß sie, aha, das sind die heute gültigen Algorithmen und das gilt heute. Weil Sie wissen, es gibt nichts Älteres als die Zeitung von gestern. Telemedizin ist nichts Neues. Ja? Überall dort, wo ein Druck entsteht, große Entfernungen zu überbrücken, ja, ist die Telemedizin. In Australien hat man schon mit Funkgeräten versucht. Sie sehen hier das Intro einer amerikanischen Serie, das war der Notruf Kalifornien, ich habe das als Kind noch gesehen. Damals war schon Telemedizin ein Thema. Ja? Obwohl es das gar nicht gegeben hat. Das hat auch die Paramedics, die da drin vorkommen, gab es in Amerika damals noch gar nicht. Ein Hintergrund dieser Serie war, man wollte die Bevölkerung darauf vorbereiten, dass Paramedics bald geben wird. Ja? Also so kann man auch durch Fernsehen ein bisschen auch eine Botschaft senden. Aber Telemedizin funktioniert ja auch in Österreich. Was ist Telemedizin? Es ist das ärztliche, der Arzt ist irgendwo anders, als wo der Patient ist, und wir übertragen ärztliches Wissen. Das ist jetzt 1450, der Ärztefunkdienst in Wien, die Vergiftungsinformationszentrale und eine Unsumme von Dingen. Wir kennen das, jeder, der eine Ausbildung im Krankenhaus gemacht hat, die unzähligen Anrufe auf dem Schnurlostelefon von irgendwelchen Stationen, die irgendwelche Auskünfte brauchen, wo die Schwester oder der Pfleger sagt, darf ich dem Patienten dieses oder jenes Medikament verabreichen. Das ist Telemedizin, weil ich nicht vor Ort neben dem Patienten stehe, und dort funktioniert das auch ausgezeichnet. Und das haben wir uns zu Hilfe genommen. Impulsgeber war die Covid-19-Welle, wo wir draußen gewartet haben. Wir wussten noch nicht, was da alles los ist, was dieser Erreger alles kann und wie ansteckend oder wie gefährlich. Wir haben einfach draußen gewartet, haben physische Kontakte reduziert, und da ist der Sani halt die 10 Meter rausgegangen, hat das EKG gebracht und hat man sich das angeschaut und hat gesagt, nein, da braucht ihr mich nicht, das könnt ihr alleine. Und wenn diese analoge Telemedizin auf 10 Meter funktioniert, dann wird sie auch auf 10 Kilometer funktionieren, war die Idee. Die Kollegen aus Aachen haben das schon 2004 erkannt, bei denen ist der Telenotarzt seit 2014 ein fixer Bestandteil der präklinischen Versorgung, und da wird gar nicht mehr diskutiert darüber, wie das ist. Graz, der Kollege Brause, hat sich einmal angeschaut, wie oft bei Notarzteinsätzen muss ich denn wirklich als Notarzt hingreifen und aktiv werden. Das ist nur in rund 20% der Fälle. Das deckt sich ungefähr auch mit einer Erfahrung, die wir in Niederösterreich haben. Denken Sie noch an die Grafik mit 60% NACA 1 bis 3, wo mein Eingreifen eher überschaubar ist. Das waren die ersten Versuche, noch in Covid-Zeiten und 2020. Wir hatten also eine Brille, das wurde live übertragen, es war ein bisschen Video-Streaming, so ein bisschen Videospiel-Feeling, Ego-Shooter-Feeling. War ein bisschen schwierig, weil manchmal der Sanitäter dann vor dem Patienten gestanden ist und mir zugehört hat, weil ich den dann gesteuert habe. Das hat auch nicht so ganz funktioniert, weil die Sanis wollen das auch nicht, dass einer wie eine Marionette steuert, sondern das haben wir dann wieder aufgegeben, weil das eher... Ich habe mir sehr viel Fußboden angeschaut und sehr viele Decken, ja, weil diese Kamera dann verrutscht ist, gelegentlich hat mein Patient durchgerutscht. Aber es war trotzdem, das haben wir schon festgestellt, ja, das hat Potenzial. Trotz der misslungenen Versuche, teilweise haben wir gesehen, da kann man was tun. Aber Sie wissen, alles was Neues bringt auch Ängste mit. Ja? Also das waren Dutzende böse E-Mails und Anrufe bis zum Vorladen bei der Ärztekammer, was denn da los ist, dass wir da jetzt live ins Internet übertragen. Das konnte ich Gott sei Dank dann mit einem Beirat alles ausräumen, diese Ängste, wo wir einfach erklärt haben, ja, was machen wir denn da, wie funktioniert das und so weiter. Aber ja, rechtlich beurteilt, Telemedizin ist rechtlich zulässig. Die Österreichische Gesellschaft für Ethik und Recht in der Notfallmedizin hat sich schon 2016 dazu geäußert. Dann gibt es auch Gesundheitstelematikgesetz in Österreich, die Datenschutzgrundverordnung und. Ja. Das Dürfen ändert sich nicht, das gibt das Sanitätergesetz als Bundesgesetz vor, und wir haben ein bisschen das Problem, dass es hier im Sanitätergesetz kein Delegationsrecht gibt, so wie es in der Pflege ist. In der Pflege kann ich delegieren eine Maßnahme, die ist im Sanitätergesetz nicht üblich. Wie schaut das jetzt beim Sanitäter aus? Der muss sich persönlich da anmelden, jeder hat einen persönlichen Account. Sie sehen auch hier die Ressourcen aufgeschlüsselt, da sucht er sich seine Ressource, auf welchem Fahrzeug er sitzt, und holt sich dann den Telenotarzt dazu. Wer ein Messenger-System, ein aktuelles, bedienen kann, ist auch hier dabei und hat die Nase vorn. Sie können hier Nachrichten schicken, ein Foto schicken, eine Sprache, nicht, Sie können einen Videoanruf machen, eine Audioverbindung herstellen, das funktioniert alles ausgezeichnet und in einer überraschend sehr guten Qualität. Also man fühlt sich da manchmal wirklich mittendrin in dem Einsatz, obwohl man gar nicht dort ist. Das ist die Ansicht des Telenotarztes, das ist meine Ansicht, also wenn ich es auf einem Tablet das habe, da habe ich hier auf dieser Seite, sehen Sie ein bisschen, das ist die gleiche Messenger-Ansicht, die wir vom Smartphone her kennen. Auch ich kann Nachrichten zurückschicken, Ja, da haben die Sanis ein Foto gemacht von einer Medikamentenliste, das kann ich mir dann noch vergrößern und anschauen, das ist in HD-Qualität. Sie können jeden Arztbrief lesen, es ist wirklich sehr gut. Hier werden die Telemetriedaten überspielt, es werden quasi das EKG wird quasi gespiegelt, der Monitor, und ich kann also alles sehen, was der Patient an Vitalparametern hat und was das an ihm ist. Hier wird zum Beispiel ein EKG gesandt, das kann ich Ihnen hier zeigen, eine Top-Qualität in einem PDF. Da will man den Ausdruck gar nicht mehr sehen, sondern da schaut man sich nur mehr das PDF an, das funktioniert ausgezeichnet. So können wir wirklich gut Einsätze abarbeiten. Wie weit sind wir in unserem Projekt? Was sind wir voraus? Also November 23. Wir haben fast 40 Dienststellen angebunden von ca. 52, was das Rote Kreuz hat, und dann sind noch einige vom ASB. Wir haben aber auch den Samariterbund, die Johanniter, der SMD kommt auch noch dazu, und schon 1400 Mitarbeiter geschult. Also wir sind da voran und schauen, dass wir in die nächste Projektphase 2024 eintreten, wo wir dann auch schon zumindest einen Teilbetrieb in dem System haben. Was ist rausgekommen? Wir haben 172 Einsätze, und auch möchte ich hier anmerken, weil es heute schon von der Frau Präsidentin gesagt wurde, wo uns doch immer das Honorar so sehr interessiert. Alle Tätigkeiten in diesem Projekt wurden ehrenamtlich von allen Ärztinnen und Ärzten gemacht. Alle vielen Stunden wurden ehrenamtlich und unentgeltlich gemacht. Ein großer Dank auch hier. Die Einsätze bilden sich ungefähr ab, wie wir sie sonst aus dem Rettungsdienst auch gehen. Die Masse internistisch, ein bisschen das Kind ist ein bisschen überrepräsentiert, weil da natürlich Ängste sind und Fragen sind. Was macht so der Telenotarzt sonst noch? 75% EKG-Beurteilung. Das geht über die Ferne ausgezeichnet, der schickt das PDF, man schaut sich den Patienten noch an, redet mit dem, was hat er für Symptome, seit wann, und das kann man gut abbilden. 87% sind Beratungen vor Ort. Dann ist das gegessen. Ja, man kann dort auch mit dem Patienten selber reden, die freuen sich auch wahnsinnig, wenn sie dann über Videoverbindung mit dem Arzt reden können oder mit der Ärztin, das funktioniert. In 10% begleiten wir den Transport auch mit, ich lasse die Telemetrie mitlaufen, wenn der Sanitäter noch Fragen hat, dann kann man jederzeit fragen und quasi ihm zur Seite stehen. Man sieht, wie wichtig schon die ärztliche Aufsicht ist bei Akutpatienten. Die Bindungszeit ist im Regelfall sehr kurz und das ist der große Vorteil. Wir sparen uns einfach lange Zeiten. Die Kollegen vom Rettungsdienst sind vor Ort und wir haben als Telenotarzt, da haben wir sich so ein Drittel der Einsätze angeschaut, sind ca. 9,5 Minuten Bindungszeit, dann bin ich schon wieder fertig. Weil das geht. Die erheben die Parameter, da brauchen wir zuschauen, das können die schon. Die kommen mit einer spezifischen Frage, dann ist es, wenn wir begleiten, brauchen wir 18, 19 Minuten. Also das im Vergleich zu realen Notärzten natürlich ideal. Und so kann man die Effizienz steigern und notärztliches, ärztliches Wissen zur Verfügung stellen. Das wird ein großes Thema noch für die Zukunft werden. Die Welt ist dynamisch, sie ändert sich. Wir haben sehr viele multimorbide, chronisch kranke Menschen. Das wird nicht weniger werden. Sie kennen die demografische Entwicklung in Österreich. Es ist ein Thema, wo wir als Rettungsdienst in diesem Spannungsfeld agieren. Wir sind weit nicht mehr der Dienstleister, der sich quasi kümmert um den schweren Verkehrsunfall oder den Herzinfarkt. Das ist auch Teil unserer Arbeit. Wir sind einfach der niederschwelligste Zugang im Gesundheitssystem. Ja, und das ist natürlich eine sehr leichte Karte, die man 24 Stunden, 7 Tage die Woche ziehen kann. Wir können aber nicht alles ins Krankenhaus bringen. Wir schütten die Ambulanzen zu, die völlig übergehen, auch teilweise mit Patienten, die doch gar nicht hingehören. Und die Menschen, die quasi die Hilfe in der Ambulanz im Krankenhaus brauchen, können unter Umständen untergehen. Also wir haben 18% aller Telenotarzt-Einsätze, haben wir keinen Transport gehabt. Also 15% wurden einfach belassen durch den Telenotarzt, der gesagt hat, nein, das ist nicht notwendig, gehen Sie einfach morgen zum Hausarzt oder es ist überhaupt nicht notwendig, es ist keine Störung. Was sind die Ergebnisse jetzt insgesamt? Für den Patienten ist es einfach eine schnellere notärztliche Hilfeleistung, die da ist. Es ist schneller ärztliches Wissen am Ort des Geschehens am Patienten. Wir finden einfach gemeinsam mit dem Patienten schneller den Best Point of Service. Das wird für die Zukunft ein ganz wichtiges Thema sein. Es ist nicht immer die Spitalsambulanz, Facharztambulanz oder auch gar nicht die Hausarztambulanz, sondern man muss sich einfach gemeinsam mit dem Patienten auseinandersetzen, wo ist der beste Ort, wo mir geholfen wird. Wir haben weniger Fehleinsätze für die Notarztmittel, dadurch auch weniger unterfordernde Einsätze. Wir wissen, der Mensch wird nachlässig, wenn er unterfordert ist. Ja, der muss immer ein bisschen da nachgeschärft werden. Wir können eine Supervision für junge Kolleginnen anbieten. Und wir haben bei den Sanitäterinnen gemerkt, dass gewisse Dinge können ein Medizinstudium nicht ersetzen. Der Sanitäter und Sanitäterinnen sind gut in Algorithmen abarbeiten, die können kritische Situationen erkennen, können im Stress gut agieren, aber sie können nicht komplexe medizinische Fälle. Dazu brauchen wir den Arzt, dann wird es auch in Zukunft den Arzt und die Ärztin brauchen. Und hier haben wir eine gute Möglichkeit, wie wir von der Ärzteschaft auch hier unterstützen und vor allem gemeinsam die Probleme angehen, die in der Zukunft auf uns zukommen. Gewisse Gabe von Medikamenten auf Anforderungen oder Medienpunktionen, also mechanische, händische Skills, das sind keine Thema mehr. Das kann man alles erlernen und das können unsere Kolleginnen und Kollegen vom Rettungsdienst sehr gut. Unsere Herausforderung, und dann bin ich schon am Ende meines Vortrages, das Pilotprojekt wird 2024 ausgeweitet für uns. Wir sind da hier Pioniere, weil ich ein bisschen stolz auf bin, dass die Organisation so ein bisschen mitgegangen ist. Wir sind so die Ersten, die groß da jetzt das ausweiten können 2024. Aber natürlich geht es um die Finanzierung, Infrastruktur, Personal. Irgendwann muss man auch den Ärzten was zahlen. Das ist auch ihr gutes Recht und so soll das auch sein, weil ordentliche Arbeit soll auch ordentlich entlohnt werden in allen Bereichen des Lebens. Die große Frage ist, wo hören wir auf, wo fangen wir an? Die eierlegende Wollmilchsau, die so oft propagiert wird, die wollen wir auch und können wir nicht sein. Also es wird auch notwendig sein, ständig und dynamisch am Prozess, an diesem System zu arbeiten und abzuklären, wo wollen wir aufhören. Also wollen wir der Hausarztersatz sein oder wollen wir der Ambulanzersatz sein? Wollen wir, dass uns alle rufen ständig, weil es einfach so ein einfacher Zugang ist? Oder ist es zumutbar, dass man sich doch als Patient auch ein paar Meter bewegt und am nächsten Tag zum Hausarzt geht? Es steigt die Verantwortung und die Anforderung für die Kolleginnen der Sanitäterinnen. Auch hier muss man das ernst nehmen. Wir brauchen Anpassungen im Gesetz auf internationales Niveau und natürlich muss sowas immer wissenschaftlich und sauber begleitet werden, um auch immer wieder Korrekturen vornehmen zu können, um das Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren, nämlich die Versorgung unserer Patienten in Niederösterreich. Vielen herzlichen Dank.
Danke sehr, vielen herzlichen Dank. Ja, und wir versuchen jetzt einen gemeinsamen Frageblock für beide Vorträge zum Rettungswesen. Ich weiß das. Bitte sehr.
Ja, eine kurze Frage an Kollegin Angetta. Wie war denn die Verteilung chirurgische Fälle und internistische oder medizinische in den Frühphasen des Rettungsdienstes?
Also das war natürlich ein bisschen anders als heute, weil natürlich auch damals ein chirurgischer Notfall auch unfallchirurgische Notfälle mit einbezogen haben und die waren natürlich leichter erkennbar. Ja? Wenn sie irgendwo rausblutet, wenn der Fuß irgendwo weghängt, dann kann man das halt einfach auch besser erkennen seitens der Sanitäterinnen und Sanitäter, die ja damals noch nicht so gut ausgebildet waren, wie wir es heute sind. Und internistische Notfälle, nur wenn man gesagt hat, es tut ein bisschen der Bauch weh oder man hat Herzschmerzen, sind viele Leute damals noch gar nicht auf die Idee gekommen, überhaupt die Rettung zu rufen oder zur Rettungsleitstelle zu gehen, sondern haben, wenn eher einen Hausarzt oder einen Armenarzt aufgesucht, je nachdem, was sie sich halt aufgrund ihrer sozialen Stellung damals leisten konnten.
Ja, es ist sicher ein wenig schwierig, diesen großen Zeitsprung zwischen den beiden behandelnden Themen zu überbrücken. Allerdings haben wir schon in einzelnen Punkten von Kontinuitäten gehört.
Das, was ich noch vielleicht ergänzend sagen kann, ist gewisse Parallelen vom Rettungsdienst aus der frühen Zeit oder aus den Anfängen und heute sind gleich. Ich habe es ganz kurz angesprochen, also das Lernen, der Umgang der Gerätschaften, das ständige Training, die Ausbildung natürlich, die sich halt da in früheren Zeiten erst im Laufe der Zeit entwickelt hat. Und damals hatten im Prinzip Sanitäter eine Ausbildung, die man sich so heute vorstellen kann, vom Inhalt her wie ein 16-Stunden-Erste-Hilfe-Kurs und nicht mehr. So, das waren so die Grundzüge. Das, was wir im Vergleich heute können, ist natürlich weitaus mehr. Dafür dauern auch unsere Ausbildungen viel, viel länger. Aber die Grundzüge waren schon die gleichen und dass man eben die Ausbildung braucht und dass man auch versucht, diese Rettungskette ein bisschen in Gang zu setzen, wie wir es ja heute auch stark propagieren, dass wir sagen, wir können einfach ohne Ersthelfer draußen sehr schwer auskommen, weil wenn wir wie es der Kollege Schreiner gesagt hat, auch 10, 15 Minuten mit dem Notarzteinsatzfahrzeug zu einem reanimationspflichtigen Patienten kommen und niemand drückt in der Zwischenzeit, dann hat auch das beste Notarzteinsatzteam wenig Chancen. Das heißt, diese Verbindung, auch die schon Franz Witten propagiert hat, um Marie-Therese einfach die Laien auszubilden und sie halt auch damals versuchen, mit Prämien und so weiter zu motivieren, erste Hilfe zu leisten, das ist heute auch noch ganz wichtig. Und es war auch damals, haben also sehr, sehr viele Menschen weggeschaut und nicht geholfen. Und der Haupttenor war es, wie es auch heute ist, sie haben einfach Angst davor. Und das muss man ganz einfach aus den Köpfen der Leute auch ein bisschen rausbringen, dass diese Rettungskette, die eben schon aus dem 18. Jahrhundert kommt und wahrscheinlich sogar noch früher, dass man einfach sagt, die hat heute auch noch einen ganz wesentlichen Bestandteil bis eben hin zum Experten und zur Expertin, dann zu den Fachärzten in den Spitälern.
Eine kurze Frage noch zur gegenwärtigen Situation. Wir haben ja ein wenig eine Veränderung durch die Altersstruktur in unserer Gesellschaft im Krankheits- und Todesursachenspektrum. Die degenerativen Erkrankungen, sprich die bösartigen Neubildungen und die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind zwar noch immer die dominant, aber die Erkrankungen des sehr hohen Alters nehmen zu, die klassischen Demenz, Parkinson, Alzheimer und ähnliche Erkrankungen. Wirkt sich das auch irgendwie auf den Rettungsdienst in den letzten Jahren, Jahrzehnten zunehmend aus? Das wäre meine Frage.
Ja, natürlich. Nachdem wir der niederschwelligste und der einfachste Zugang sind für das Gesundheitssystem, sind wir die erste Anlaufstelle sehr, sehr oft, weil wir 24/7 verfügbar sind. Gerade die Betreuung eines älteren, alten Menschen, chronisch kranken Menschen mit Demenzerkrankung ist eine irre und wahnsinnige Herausforderung für die Angehörigen. Und da, wenn die ans Limit kommen, ist immer da der erste Griff dann zum Telefon. Wir haben Patienten, die sind zu krank für zu Hause, zu gesund fürs Spital. Die pendeln hin und her, die kennen wir schon. Da wissen wir schon von der Adresse, ah ja, da waren wir vorige Woche auch schon mal. Und da gibt es auch noch keine Lösung. Ja, weil auf der einen Seite die Medizin so gut ist, dass der Mensch auch so alt geworden ist und mit seiner Krankheit so lange leben kann, aber wir noch nicht gut genug sind, um das zu lösen. Und in diesem Spannungsfeld agieren wir. Heimpflege ist ein Thema. Wie können wir den Hausarzt, den guten alten Hausarzt, so wie man es gekannt hat, der auf die Visite gefahren ist, der seine Leute gekannt hat, der hat die Telemedizin am besten gekonnt, weil den hat man angerufen, hat sofort gewusst, ah ja, die kenne ich, das ist das und das, setzt wieder hin, das ist nichts. Ja? Oder alt, wenn der anruft, dann ist wirklich was. Das fehlt uns ein bisschen ja, in der Medizin, wieder diese seine Schäfchen zu kennen. Ich habe das noch gelernt in meiner Ausbildung zum Allgemeinmediziner, der ich auch bin. Ich war in der Lehrpraxis, ich bin nur mit dem Praktiker zur Visite mitgefahren, da sind wir dort gesessen, haben einen Kaffee getrunken und dann sind wir wieder gefahren und gesagt, was machen wir da? Sagt er, auf unsere Leute schauen. Und das ist so ein bisschen, was mir ein bisschen fehlt auch heutzutage. Es waren weniger Menschen natürlich. Heute wirst du erschlagen von einem Schwall von Patienten und weißt nicht, wo du anfangen sollst. Ja, was auch natürlich auch uns auch krank macht, auch die, die in der Medizin arbeiten. Und das ist auch ein Flucht auch ist aus der Medizin raus, weil die Leute sagen, dass diesen Druck, den wir tagtäglich ausgesetzt sind, jetzt nicht nur die Ärzteschaft, sondern auch alle medizinischen Berufe, das wird eine Riesenherausforderung für die Zukunft werden. Wie schaffen wir es, uns, unsere Menschen, unsere Angehörigen zu versorgen? Mit ganz oft banalen Dingen. Ja, das wird eine der großen Dinge, die sich auch die Gesellschaft stellen muss in einer gesellschaftspolitischen Diskussion. Das fehlt mir ein bisschen. Wir reden sehr viel über Honorare und sonstiges, aber wie gehen wir es wirklich an? Also das fehlt mir ein bisschen.
Vielen Dank.